Die erste Radiosendung, die über den Äther geschickt wurde, kam am 29. Oktober 1923 aus dem Haus der Schallplattenfirma Vox, Potsdamer Straße 4, Berlin. Der Rundfunk in seiner ersten Phase sendete hauptsächlich mit viel Ausdruck vorgetragene Texte, Literatur, Gedichte, Theater und Vorträge. Natürlich wurde auch Musik gesendet, Konzerte, Opern und Kaffeemusik, und das alles live. Aber wenn man sich diese Auswahl betrachtet, muss man zu der Feststellung kommen, das Radio gab lediglich schon bestehende Sprach- und Wortkünste wieder oder imitierte sie. Es bestand noch nichts, das eigens für das Medium Radio gemacht wurde. Brechts intensive Auseinandersetzung mit dem Rundfunk beginnt erst spät und wird von der Machtergreifung der Nazis jäh gestoppt. Wie die meisten Autoren zur Zeit der Weimarer Republik hat auch Brecht zunächst Berührungsängste mit dem neuen Medium. Jeder weiß, der Rundfunk zahlt schlecht, und will man seine Literatur überhaupt für dieses Radio hergeben? Brecht beginnt erst 1927 mit dem Radio in Kontakt zu treten. Er entwickelt im Laufe der Zeit eine ganz eigene Vorstellung von dem, was Radio sein soll, und verfasst etwas, was man heute als Medientheorie bezeichnen würde. Das Kernstück von Brechts Radiotheorie ist der 1932 verfasste Artikel Rundfunk als Kommunikationsapparat, Rede über die Funktion des Rundfunks. Der Inhalt dieses Artikels ist der Rundfunk, was er in der Gesellschaft leistet und was er leisten sollte. Für Brecht war der Beginn des Radios ein ganz eigentümliches Geschehen. Die Gesellschaft war noch nicht bereit für den Rundfunk. Nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf die Öffentlichkeit. Man hatte nun die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Nur leider hatte man eigentlich gar nichts zu sagen. Brecht vergleicht diese Situation des jungen Radios mit Herstellungsmethoden, die sich angstvoll nach Rohstoff umsehen. Dieser Vergleich ist Zeugnis für Brechts marxistisch geprägte Ausdrucksweise, und Brecht eröffnet dem Marxismus nicht nur seine Ausdrucksweise, sondern möchte den Rundfunk im Sinne des Sozialismus verändern. Auch wenn dieses Vorhaben eine Utopie bleiben sollte. Aber Brecht stellt generell politische Ansprüche an das Radio. Rundfunk sollte ein Kommunikationsapparat zwischen Regierenden und Regierten sein. Das Zentrum der Medientheorie ist jedoch die Bezeichnung des Lebenszwecks des Radios, der darin bestehen soll, zu einem Kommunikationsapparat umgewandelt zu werden. Radio soll nicht weiterhin als bloße Verschönerung des öffentlichen Lebens fungieren oder ein Distributionsapparat, ein Verteilungsapparat bleiben. Für Brecht wäre Radio der großartigste Kommunikationsapparat, wenn er nicht nur raussenden würde, sondern auch empfangen könnte. Sozusagen die Radioten, also alle Menschen, die Radio hören, in die Gestaltung des Radios mit einbeziehen. Kann man denn den Hörer auch noch anders als durch das Radio hören, in den Prozess von Radio mit einbeziehen? Brecht schreibt mehrere Radiostücke, in denen er demonstriert, wie seine Radiotheorie umgesetzt werden kann. Dazu zählen unter anderem die Stücke Der Lindbergh-Flug, der später in Ozeanflug umbenannt wurde, und Das Badener Lehrstück vom Einverständnis, um nur einige zu nennen. Brechts Lehrstücke waren mehr für ein Theater der Zukunft in einem sozialistischen Staat geschaffen, in dem die Zuschauer nicht mehr nur Anwesende, sondern Mitwirkende sein sollten. Brecht war darum bemüht, seine Theorie mit der Realität zu konfrontieren, sprich in die Praxis umzusetzen. Ihm genügte es nicht, eine Theorie aufgestellt zu haben. Nein, er wollte allen zeigen, wie diese Theorie funktionierte. Und vielleicht setzte Brecht selbst seine Theorie um, damit die Welt sie nicht falsch verstünde. Brechts erstes Radiostück, Der Lindbergh-Flug von 1928 bis 1929, ist ein Versuch, seine eigene Vorstellung von Radio vorzustellen oder umzusetzen. Im Allgemeinen sollen Brechts Radiostücke den Hörer zum Mitspielen, zum Mitmachen bewegen. Aber wie stellt er sich das vor? In der öffentlichen Generalprobe des Lindbergh-Flugs wurde durch das Bühnenbild verdeutlicht, wie Brecht sich eine Einbindung des Hörers in den Prozess des Radio vorstellte. Auf der einen Seite der Bühne stand der Chor und auf der anderen saß ein Mann an einem Tisch. Der Mann sang die Rolle des Lindbergh. Der Chor sollte nun die Wellen, den Klang aus dem Radio darstellen und der Mann am Tisch den Hörer zeigen, wie er zu Hause vor seinem Apparat sitzt. Der Hörer vervollständigte das Stück, das er selbst im Radio hörte, indem er den fehlenden Part des Lindbergh übernahm und diesen sang. Dieses Moment war es, was Brecht gelungene Radiokunst nannte.
Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh.
Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh.
Mein Name ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Meinen Apparat hab ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Die Reifenfragwerke in San Diego haben ihn gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei 60 Tage. 60 Tage habe ich in meine Karten mein Flug ein Teich genannt. Ich fliege allein, statt eines Mannes nehme ich mir Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. 3 Tage habe ich gewartet auf das Wetter, aber die Berichte der Wetterwarten gehen nicht gut und werden schlechter. Neben den Fischen und Sturm wieder im Meer, aber jetzt wollen sich die Gläser, jetzt heil ich an. Ich
in New York zu seinem Flug nach Europa.
Mr. Charles Lindbergh start in New York on his flight to Europe.
L'aviateur Charles Lindbergh prend son vol à New York pour atteindre l'Europe.
Brecht selbst hat seine Radiotheorie als Utopie bezeichnet. Es sind einige Aspekte an seiner Theorie, die heute durchaus ihre Gültigkeit bewahrt haben. Ein kleiner Teil hat es sogar bis in die Praxis geschafft. Aber vor allem sind heutzutage Teile aus Brechts Kritik dringlicher denn je. Radio dient in erster Linie, um mit Brechts Worten zu sprechen, zur Verschönerung des Alltags. Das Radio ist Teil der riesigen Unterhaltungsmaschinerie. Ständig wiederholte Musiktitel, Singleshows, Werbeblocks, Klatschmagazine, Morgenmagazine und jede Menge mehr an Sendungen, in denen immer wieder die gleiche substanzlose Unterhaltung geboten wird. Hier ist zu bemerken, dass sich das Programm seit Brecht sehr stark gewandelt hat. Was früher einen Großteil der Sendungen ausgemacht hat, Theaterstücke, Hörspiele, Literatur und Lesungen, Nachrichten, also ein Großteil an Kultur, wird heute von Dudelfunk verdrängt. Eine weitere Funktion des Radios ist nach wie vor, ein Distributionsapparat zu sein. Radio verteilt Informationen, Nachrichten, Kinotipps, Berichte über bestimmte Ereignisse und kulturelles Geschehen. Aber wie steht es mit dem Radio als Kommunikationsapparat? Das Beispiel von Brechts Ozeanflug scheint tatsächlich eine Utopie geblieben zu sein. Ich kenne keine Sendung, die Opern, Theaterstücke oder sogar Kammermusik mit einem fehlenden Part oder besser gesagt ohne die komplette Besetzung ausstrahlt. Und ich frage mich an dieser Stelle, wer Spaß daran hätte, alleine vor dem Radio zu sitzen und beispielsweise einen Text zu rezitieren. Ein geselliger Abend wird das jedenfalls nicht, aber man könnte das auch zu zweit oder dritt machen, aber dann braucht man das Radio eigentlich nicht mehr. Kommunikation kann auf einer anderen Ebene stattfinden, nämlich im direkten Austausch von Hörer und Redaktion bzw. Moderator. Man müsste auf schon bestehende Kommunikationsmöglichkeiten im Radio zurückgreifen. Die wären zum Beispiel das Telefon oder ein Interview, das dann nicht im Telefon geführt wird, sondern zum Beispiel vor Ort bei irgendwelchen Leuten zu Hause. In sehr vielen Radiosendungen kann sich der Hörer mit einem Telefonat an der Sendung beteiligen, zum Beispiel an Gewinnspielen. Und was ist mit der Sendung Unterwegs in Hessen? Wird der Hörer nicht auch intensiv in das Radiogeschehen mit einbezogen, wenn das Radio direkt zu ihm nach Hause kommt? Diese Kommunikationsformen sind jedoch nicht flexibel genug. Die Kommunikation ist stark gelenkt. Es gibt nur bestimmte Zeiten, in denen der Hörer als Telefonpartner in die Sendung geschaltet wird. Und eine Beteiligung des Hörers am Radiogeschehen wird im konventionellen Radio nur zugelassen, wenn es in die Konzepte passt. An dieser Stelle möchte ich eine weitere Feststellung Brechts auf die heutige Radiolandschaft ausweiten. Denn wie mir scheint, befinden wir uns heute in keiner anderen Situation wie damals. Wir können allen alles sagen, nur leider haben wir gar nichts zu sagen. Hierbei möchte ich jedoch eine kleine Einschränkung machen. Nach meiner Auffassung gibt es sogar eine ganze Menge zu sagen. Und wenn man sich in der Frankfurter Radiolandschaft umsieht, existiert sogar ein kleiner Bruchteil an Sendungen, die wirklich etwas sagen. Nur leider existiert auch der expandierende Großteil der Radiosender und Sendungen, die leider gar nichts sagen. Ich denke, es lohnt sich, über Brechts Radiotheorie nachzudenken. Der Vergleich zwischen den Anfängen des Radios und unserem heutigen Radio lohnt. Es hat sich doch eine ganze Menge verändert, aber die ganz fundamentalen Kritikpunkte haben sich erhalten. Vielleicht muss man zu dem Schluss kommen, dass Radio kein Kommunikationsapparat ist, obwohl es ausschließlich durch Sprache, der Basis der Kommunikation, funktionieren kann. Die zweite Möglichkeit wäre die Feststellung, dass in unserer Radiolandschaft ein Kommunikationsdefizit besteht und vielleicht der Wille, dies zu ändern.